So, meine Lieben, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute eine Interview-Folge und heute habe ich einen sehr spannenden Gast, den Daniel Kort. Daniel Kort ist ein Finanzexperte, allerdings vielleicht nicht so, wie man das so klassisch kennt, also kein klassischer Anlageberater oder sonstiges, sondern Daniel ist einer der erfolgreichsten Finanzpodcaster im ganzen deutschsprachigen Raum. Sein Podcast ist der Finanzrocker-Podcast. Wenn ihr den noch nicht kennt, dann unbedingt mal reinhören und unbedingt auch abonnieren. Den findet ihr relativ einfach, weil Daniel schon seit langer Zeit bei den ganzen iTunes-Charts immer auch schön mit vorne dabei ist. Und dafür gibt es auch einen Grund. Daniel, und so bin ich eigentlich auch auf ihn gekommen, schafft es einfach, dieses Thema finanzielle Bildung unheimlich einfach, unheimlich ja rockig, so wie es ja auch der Finanzrocker-Podcast aussagt, und auch also praktisch, pragmatisch und sehr unterhaltsam auf den Punkt zu bringen, ohne großes Fachchinesisch, sodass jeder Mensch einfach auch eine Strategie oder viele, viele Tipps dafür kriegt, wie er sein Vermögen individuell aufbauen kann. Deswegen, Daniel, cool, dass du hier bist. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Hallo Steffen, ja, vielen Dank für die Einladung und die netten Worte zum Anfang. Das freut mich natürlich, dass es dann auch tatsächlich so rüberkommt, wie ich es ursprünglich mal geplant habe, nämlich das Thema Finanzen so ein bisschen nahbarer zu machen und halt nicht so dröge, wie man sich das sonst vorstellt.
Ja, genau. Das Thema Geld ist ein Riesenthema auch bei meinen Leuten, weil wir einfach, ja, oder weil auch ich so diese Philosophie vertrete. Natürlich ist Geld nicht das Wichtigste im Leben. Das heißt immer so schön, Geld wird dann erst wichtig, wenn man sich nicht mehr drum kümmern muss, beziehungsweise nicht mehr so viel drüber nachdenken muss. Das ist so. Aber Geld ist natürlich die, ja, die Möglichkeit, um die Kontrolle über das Wichtigste in deinem Leben zu kriegen. Und das ist in erster Linie mal deine Freiheit und natürlich auch somit deine Zeit. Und also du kannst einfach entscheiden, mit wem du arbeitest, wo du arbeitest, wie du arbeitest und was du arbeitest. Genau. Und das ist, glaube ich, der Punkt beim Geld. Deswegen super cool, dass du hier bist. Du hast viel, viel Wissen. Mal schauen, wie wir das in der Zeit hier unterkriegen am besten. Lass uns gleich mal voll ins Thema einsteigen. Ohne viel außenrum, ohne viel Blabla. Was sind denn so ganz spontan jetzt mal so aus der Hüfte geschossen für dich momentan so im Thema Geldanlage, Geldvermehrung, so die spannendsten Themen, die dir derzeit so begegnen, wo du derzeit am heißesten drauf bist und am meisten drüber für dich auch lernst?
Oh, das ist aber mal eine gute Frage. Also in dem Finanzbereich, da geht es ja momentan sehr digital zu. Das heißt, es gibt gerade im Fintech-Bereich viele spannende neue Unternehmen, die dann auch versuchen, das Banking digitaler und erlebbarer zu machen. Und den Bereich finde ich besonders spannend, weil sich da auch enorm viel entwickelt. Also es gibt beispielsweise die sogenannten Robo-Advisor, das sind digitale Vermögensberater, wo man dann einfach nur angibt, wie viel Risiko man bei der Geldanlage gehen möchte und dann wird automatisch für einen das Geld dann angelegt. Die sind enorm im Kommen oder dann auch so Mobile Banking wie N26. Früher Number 26, das ist so ein mobiles Konto mit Kreditkarte und da kannst du dann quasi in Echtzeit dann Geld abheben, bekommst eine Nachricht aufs Handy und sowas finde ich auch enorm spannend und ansonsten so die digitale Unterstützung auch durch Software, die wird halt auch immer besser und ermöglicht es einem wirklich dann auch die Geldanlage quasi in Echtzeit nachzuverfolgen und dann auch zu gucken, wie hat sich mein Vermögen in den vergangenen 10 Jahren, in den vergangenen 5 Jahren entwickelt. Und das finde ich ungemein spannend. Das ist jetzt gar nicht so die Geldanlage an sich, aber so die Möglichkeiten, die damit einhergehen.
Okay. Vielleicht bevor wir auch so ein bisschen auf die Möglichkeiten von Vermögensaufbau gehen, vielleicht sollten wir erstmal das Ganze andersrum aufzäumen. Was ist denn so mal knackig auf den Punkt gebracht zu deiner Erfahrung? Du beschäftigst dich ja jetzt mit diesem ganzen Thema ja doch auch schon seit einigen Jahren und hast mit vielen Menschen gesprochen. Was ist denn deiner Meinung nach so, was sind denn so die 1, 2, 3 Hauptgründe, warum so viele Menschen auch bei uns in Deutschland, die ja eigentlich die besten Voraussetzungen haben, weil wo hat man denn eigentlich so gute Voraussetzungen als in unserem Land, warum erreichen so viele Menschen trotzdem nicht diesen finanziellen Wohlstand, warum schaffen sie es nicht, finanziell frei zu werden, obwohl wir hier die besten Voraussetzungen haben, was ist da der Punkt?
Da gibt es ganz viele Punkte und je mehr ich mit den Leuten dann auch spreche, umso klarer kristallisiert sich das dann auch heraus? Also zum einen ist es natürlich die Risikoaversion, die die Deutschen tief in den Genen verwurzelt haben. Und deswegen setzen sie eben nicht auf Vermögenswerte, die Rendite bringen. Also wir wissen ja, beim Thema Zinsen, Tagesgeld bekommt man heutzutage fast gar nichts mehr. Da kannst du dann natürlich auch kein Vermögen aufbauen. Und so das Thema Aktien, das ist für die meisten ein Vehikel, was einfach nur Zockerei ist. Und das bekomme ich immer wieder zu spüren, wenn ich dann auch sage, dass ich nebenbei halt blogge und dann kommen halt so Fragen, ja, und wer zahlt dann dafür, wenn du falsch berätst? Ich berate ja nicht, sondern ich versuche ja den Weg hinzuebnen, die Angst vor Aktien oder anderen Anlagen dann nicht mehr zu haben und zu verlieren. Und das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass man keine Lust hat, sich über Geld auszutauschen. Also sobald man anfängt, im Kollegenkreis, im Freundeskreis über Geld zu sprechen, und dann bekommen die Leute das mit der Angst zu tun und weichen dann aus. Und diese Angst, die ist auch besonders stark ausgeprägt. Und in Kombination von dieser Risikoaversion und der Angst, über Geld zu sprechen, passiert halt nichts, weil die Leute keine Erfahrung sammeln können, sie wissen nicht, was sie machen können, welche Möglichkeiten sie haben, und dementsprechend investieren sie dann halt lieber in Konsumgüter, in ein Auto, einfach was greifbar ist, und sie haben keine Idee, wie sie jetzt langfristig ihr Geld wirklich vermehren, und das ist das Problem.
Ja. Ja, gehört auch irgendwie so zusammen, ne? So ja, diese zwei Punkte. Also Geld ist einmal irgendwie so ein Tabuthema und auf der anderen Seite genau deswegen beschäftigen sich die Leute zu wenig damit. Das heißt, sie haben eigentlich zu wenig finanzielle Bildung aus meiner Sicht auch, ne? Und dementsprechend legen sie auch falsch an, oder?
Ja, genau, das ist der Punkt. Und für mich war das damals ja auch so. Ich habe Geld geerbt vor 10 Jahren. Und das war so eine mittlere fünfstellige Summe und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich war gerade am Ende meines Studiums angelangt und ich habe mich weder für Wirtschaft interessiert, noch für Börse, noch für irgendwas in der Richtung, und ich wusste gar nicht, was ich mit dem Geld jetzt machen sollte. Also ich wollte mir kein Auto kaufen oder sonst irgendwas. Ich habe gesagt, ich nehme teil und gehe nach Neuseeland für ein halbes Jahr. Und ansonsten würde ich das gerne anlegen. Und der Bankberater hat sich natürlich schon die Hände gerieben und hat er mir halt Sachen vorgestellt. Und blauäugig, wie ich war, habe ich gesagt, ja, das klingt gut, das nehme ich. Und ich habe dann gleich natürlich eine Sache genommen, die sehr, sehr teuer war. Also da hat er dann auch ordentlich Geld dran verdient. Und zum anderen war die ein absoluter Reinfall. Und ich habe da ordentlich Geld reingebuttert. Und das Ding war so erfolglos, das war während des Crashs, hat es fast 50% verloren, und danach hat es sich nie wieder richtig erholt. Und 2013 wurde das dann aus Erfolglosigkeit dann liquidiert, das heißt aufgelöst, und dann hatte ich das Geld wieder da und für mich stand fest, so geht es nicht weiter, ich muss mich irgendwie um mein Geld kümmern, weil wenn es andere tun, ist es wieder weg. Und das war für mich so der Ansporn zu sagen, ich interessiere mich jetzt mal so ein bisschen für Wirtschaft, für wirtschaftliche Zusammenhänge, und habe dann angefangen, Zeitschriften zu lesen und auch Bücher zu lesen, und bin dann eben auf diese Angst gestoßen, mit anderen Leuten drüber zu sprechen, weil die haben alle gleich abgeblockt. Und ich habe halt keine Leute gefunden, mit denen ich mich darüber austauschen konnte. Und das führte dann 2 Jahre später dazu, dass ich gesagt habe, so, ich mache jetzt einen Blog und schreibe dann einfach das, was ich erlebt habe, mal auf. Und hoffentlich erreicht es dann ein paar Leute, die dann nicht in die gleichen Fallen reintreten wie ich. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Dann kam der Podcast und da interviewe ich ja auch Hörer, und die erläutern dann, wie sie die Angst verloren haben, wie sie angefangen haben, ihr Geld anzulegen. Und das nimmt den Leuten dann auch so ein bisschen die Angst und sie erfahren, wie andere da vorgehen. Und ich habe wirklich schon hunderte Leute dazu gebracht, sich mehr mit ihrem Vermögen und ihrem Geld auseinanderzusetzen. Und das freut mich natürlich ungemein.
Ja, kann ich nur bestätigen. Also das ist wirklich, also gerade auch die Interviews sind bei deinem Finanzrocker-Podcast wirklich ganz besonders interessant. Im Endeffekt geht es ja auch wieder so ein bisschen in die Richtung jetzt, na klar, du hast aus dem Schmerz praktisch mal gelernt, so für dich selber. So hast dann die Eigenverantwortung massiv natürlich übernommen für deine finanzielle Entwicklung und Bildung. Das ist natürlich immer der Königsweg. Die Eigenverantwortung zu übernehmen ist sowieso mal die Grundlage. Jetzt sagen aber vielleicht die ein oder anderen von meinen Zuhörern, ja gut, das ist ja ganz schön, jetzt hat er halt da seinen Blog gemacht oder seinen Podcast, ist ja total toll, ist auch total interessant, aber ich habe dafür keine Zeit. Ich habe dafür auch gar kein Interesse. Der Daniel, der hat da Interesse dran. Ich habe da keinen Bock drauf. Habe ich eine Möglichkeit aus deiner Sicht noch trotzdem erfolgreich Vermögen aufzubauen, auch wenn ich keine Lust und keine Zeit habe, mich jetzt, sage ich mal, auch nur annähernd so intensiv mit den Themen zu beschäftigen wie du? Was kann ich machen?
Also man muss da unterscheiden zwischen aktiver Geldanlage, also das heißt, dass man sich mit der Auswahl von Einzelaktien beschäftigt oder mit der Auswahl von Anleihen und alles, was dazugehört, und der passiven Geldanlage, also in Form von Fonds, in Form von Exchange-Traded Funds, also sogenannten ETFs. Das sind passive Vehikel, die einfach nur einen Index abbilden, eine sehr geringe Kostenquote haben und dadurch natürlich auch für Leute geeignet sind, die sich gar nicht so mit der Materie beschäftigen wollen. Und Vorteil ist da natürlich, man hat eine sehr, sehr breite Streuung drin. Das heißt, bei einem aktiven Fonds, da hat man dann einige Fondsmanager, die bezahlt werden müssen, die dann ihre Zeit da aufwenden, um die Goldnuggets da aus dem Aktienmarkt zu fischen. Aber das kostet dann halt 1,5-2% im Jahr. Und bei den Indexabbildung ist es so, da liegt die Kostenquote zwischen 0,1 und 0,8% im Jahr. Das heißt, es ist wesentlich günstiger. Ich habe viel mehr Aktien. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weltweit investieren möchte in so einen MSCI World ETF, habe ich über 1600 Unternehmen in einem Anteil, in einem ETF-Anteil und muss mich mit rein gar nichts auseinandersetzen, außer dass ich halt kontinuierlich dann in so einen Exchange-Traded Fund investiere. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, das sind die schon angesprochenen Robo-Advisor. Das sind ja diese digitalen Vermögensverwalter. Die machen das für einen. Das heißt, man legt dann die Risikoklasse fest. Das heißt, hat man jetzt noch 30 Jahre Zeit bis zur Rente, dann hat man einen langen Zeithorizont. Das heißt, man kann ein oder zwei Crashs auch aussitzen. Dann kann man ein höheres Risiko gehen, als wenn man jetzt nur noch 15 Jahre oder 10 Jahre bis zur Rente hat. Dann sollte man das Risiko halt nicht so hoch fahren. Und eine andere Entscheidung braucht man gar nicht mehr treffen. Und das legen die dann für einen an. Das kostet dann ein bisschen mehr, als wenn ich nur über einen Sparplan in den ETF investiere. Kommt aber aufs Gleiche raus. Und von daher, ich brauche mich gar nicht groß damit heutzutage auseinandersetzen. Ich muss mich halt nur um die Grundlagen kümmern. Ich muss wissen, warum ich Geld investieren möchte, warum möchte ich ein Vermögen bilden. Und wenn ich diese Entscheidung getroffen habe und weiß, wo ich hin will, dann kann ich anfangen mit der Geldanlage und dann funktioniert es eigentlich automatisch.
Sehr gut. Genau, mehr Infos zu diesen ganzen Möglichkeiten, wie man passiv einfach sehr erfolgreich anlegen kann, ohne sich wahnsinnig dafür zu interessieren oder beziehungsweise sich ewig damit zu beschäftigen, sehr, sehr zeitsparend und vor allem auch sehr, sehr nervensparend, auch gerade Stichwort Robo-Advisor und so weiter. Darüber wird man ja auch dann mehr erfahren und zwar in dem Seminar, das wir gemeinsam planen. Da kann man vielleicht schon mal einen kleinen Blick vorauswerfen. Genau, am 9. Dezember gibt es mein Seminar, das heißt Millionaire Mind, die Erfolgsstrategien finanziell erfolgreicher Menschen. Das findet in Herzogenaurach statt, das ist ein Tagesseminar. Herzogenaurach ist in der Nähe von Nürnberg und dort wirst du auch zu Gast sein. Ja. Und wirst dort dieses Wissen dann detailliert und praktisch auch dann rüberbringen und den Leuten dann konkret sagen, wie das Ganze dann auch funktioniert.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf.
Jo, ich mich auch. Das wird super. Okay. Bloß ganz kurz nochmal auch zu diesem Thema passive Geldanlage, Robo-Advisor. Was ist da deine Erfahrung, wenn ich mich also praktisch wirklich dafür entscheiden würde, diese passive Strategie zu wählen, egal ob über einen Robo-Advisor oder was auch immer, und praktisch maximal zeitsparend, sage ich mal, mein Geld und mein Vermögen aufzubauen? Was sind da für Prozentsätze durchschnittlich über 10 Jahre hinweg gesehen, deiner Erfahrung, deiner Einschätzung nach in etwa möglich? Weil im Endeffekt ist es doch so, es muss ich natürlich auch, dieses Desinteresse muss ich natürlich auch an einer gewissen Stelle wahrscheinlich ein bisschen bezahlen, sage ich jetzt mal, oder? Weil wenn ich mir natürlich eine sehr starke finanzielle Bildung aufbaue, habe ich zumindest eine Wahrscheinlichkeit, keine Sicherheit, aber eine Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht das ein oder andere Prozental vielleicht irgendwo doch noch selber raushole, wenn ich es nicht komplett passiv anlege. Ist der Gedanke richtig?
grundsätzlich schon, aber das Hauptproblem, was die meisten Menschen haben, ist eben zum einen, wenn sie in die Krise rauschen, dass sie dann sagen, oh, ich habe Angst um mein Geld, ich gehe ganz schnell raus aus dem Markt und damit verlieren sie halt sehr, sehr viel Geld. Und genau. Da geht die meiste Rendite verloren.
Ja.
Ansonsten, wenn man wirklich sagt, ich brauche jetzt in den nächsten 10 Jahren kein neues Auto, ich möchte keine Immobilie kaufen und ich gehe dann in den Aktienmarkt und für Minimum 10 Jahre bleibe ich auch drin, egal was passiert, dann ist die Gelegenheit wirklich gut, dass man dann auch eine hohe Rendite bekommt. Im Durchschnitt seit 1995 hat der MSCI World 8,9% gemacht pro Jahr.
Und was, seit 1995?
Genau. Und da waren zwei also Crashs mit drin.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, trotz den Crash.
Genau.
Wow.
Ja, und dieses Phänomen sieht man halt immer wieder. Und von daher, wenn man das Sitzfleisch hat, dann kann man eigentlich nur Rendite machen.
Ja. Sehr cool, weil dann haben die Leute jetzt einfach mal ein bisschen eine Vorstellung, dass es eben schon geht, weil ich höre so ganz oft diesen Satz und ich werde dir vielleicht heute auch mal so 2, 3 Fragen stellen, die ich einfach mal von Freunden und auch von Fans von meiner Facebook-Page mitgenommen habe. Mhm. Man hört zum Beispiel immer wieder so Sätze wie, naja, heutzutage kriegst du nichts mehr für dein Geld. Das ist ja so nicht der Fall, ne?
Nein, absolut nicht. Aber woher sollst du das denn wissen? Und wie sollst du auch das Risiko einschätzen, wenn du keine Ahnung davon hast? Und das ist ja nicht nur im Bereich Geldanlage so, sondern das ist ja überall so. Ich bekomme auch immer wieder zu hören, ja, warum soll ich heutzutage einen Blog machen? Wie generiere ich passives Einkommen? Das bringt doch nichts. Und das sind auch immer Fragen, da werden dann irgendwelche Sachen dann immer herausposaunt, gerade in den sozialen Netzwerken. Aber letztendlich beschäftigen sich die Leute damit überhaupt nicht. Und woher sollen sie das dann auch wissen?
Ja, völlig richtig. Okay, lass uns mal in den nächsten Bereich reingehen und zwar vor allem um dieses Thema würde ich gerne mal mit dir reden. Warum ist denn das überhaupt eigentlich so wichtig, sich, ja, sage ich mal, ein bestimmtes Kapital aufzubauen? Ich kann vielleicht eine Mini-Geschichte dazu erzählen. Vor einigen Tagen hatte ich einen Post bei mir bei Facebook, der ziemlich rumging und der hieß, also es war ein Bild mit einem Spruch drin und der Spruch ging so in die Richtung, ich hoffe, ich krieg's noch so hin aus der Hüfte, der hieß, arme Menschen, also arm in Anführungszeichen, ne? Also Mangelmenschen, glaube ich, hieß es, Mangelmenschen geben ihr Geld aus und investieren den Rest und reiche Menschen investieren ihr Geld und geben den Rest aus. Also das heißt, die einen geben es zuerst aus und die anderen investieren zuerst. So, und so weit, so gut. Aber dann kommt, und das ist das, was ich erzählen wollte, dann schreibt unten ein Besucher meiner Seite oder Besucherin, schrieb dann den Kommentar, naja, warum sollte ich eigentlich denn das Geld zuerst investieren und auf irgendwann in der Zukunft mal praktisch wachsen lassen? Das Leben ist jetzt und ich sollte doch jetzt leben und sollte doch mein Geld jetzt ausgeben und so weiter. Was entgegnest du so jemand, wenn jemand so ein, ja, irgendwo natürlich auch interessantes Argument ja auch bringt? Jeder sagt ja heutzutage, na, man sollte natürlich jetzt leben und lebe den Moment und so weiter. Warum ist es so wichtig dann trotzdem, sage ich mal, das sich perspektivisch aufzubauen?
Naja, es kommt immer darauf an, was ich für Lebenspläne habe. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Ziel setze und das erfahre ich jetzt auch immer häufiger in meinem Umfeld, dass Leute sagen, ja, sie haben keinen Bock bis 67 oder 70 womöglich zu arbeiten. Sie wollen einfach früher in Rente und sie wollen dann tatsächlich noch leben, weil wenn ich bis 70 arbeite und dann nicht mehr richtig laufen kann, dann kann ich vielleicht noch auf Kreuzfahrt fahren, aber so richtig um die Welt reisen kann ich dann auch nicht mehr. Das weiß halt keiner. Und wenn ich dann halt mit 55 womöglich schon in Frührente gehen kann, weil ich es mir einfach leisten kann, weil ich ein Vermögen habe, von dem ich dann noch leben kann und auch gut leben kann, dann ist es natürlich ein Ziel, wo ich dann sage, ja, ich brauche nicht jetzt leben, ich brauche mir jetzt kein Auto kaufen für 30.000, 40.000 Euro, sondern ich habe dann mein ganzes schönes Leben dann halt früher, ich muss nicht mehr ganz so lange buckeln. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die wollen mit 35 dann finanziell frei sein und um die Welt reisen und gondeln und dann viel mehr leben als jetzt.
Und, das heißt, wenn ich dich unterbrechen darf, dein Ansatz geht nicht in die Richtung so, bau dir eine tolle Altersvorsorge auf, sondern eigentlich schon eher in die Richtung Kapitalaufbau und Vermögensaufbau kann auch sehr viel schneller gehen auf alle Fälle. Also sei doch auch mal reich vielleicht vor der Rente. Ist das so?
Ja, also bei mir ist es zumindest ein Ansatz. Und ich meine, ich gehöre ja auch zu der Generation, die dann zum einen die Rente total versteuern muss. Also ab 2040 muss man die Rente ja komplett versteuern. Bis dahin ist es ja nur ein gewisser Prozentsatz, der immer weiter steigt. Dann gibt es halt immer weniger Rente. Also demografischer Wandel ist natürlich auch ein Begriff, über den man immer wieder stolpert. Und das führt halt dazu, dass im Jahr 2030 jedem Zweiten die Altersarmut droht, wenn er nicht vorsorgt. Und das sind natürlich auch Sachen, die machen einerseits Angst, andererseits interessiert es die Leute nicht so groß. Ich meine, das taucht ja ständig in den Zeitungen auf. Und wenn ich jetzt eben sage, ja, bis 2030 habe ich ein Vermögen, das die Rente dann eben auch nochmal ein ganzes Stück nach oben hieft, da brauche ich mir keine Gedanken um Altersarmut machen, ist es für mich natürlich auch ein Ansporn.
Ja, wir sprechen da auch beide natürlich aus einer ziemlich gleichen Perspektive. Ja. Wir sind fast gleich alt. Ich bin 36, du bist 37. Ja. Das heißt, wir haben noch hoffentlich, so wie es aussieht, einige Jahrzehnte vor uns und denken da vielleicht auch ein bisschen anderes als jemand, der vielleicht jetzt schon 60 ist oder auch vielleicht jemand, der jetzt vielleicht erst 22 ist. Ja. Weil die einen, sage ich mal, sind schon so weit, dass sie sagen, na, ich habe ja meine Schäfchen schon im Trocknen. Die anderen sind noch in einer Welt, wo sie noch über sowas überhaupt nicht nachdenken. Ja. Also sie glauben, ihnen kann nichts passieren. Aber lass uns das mal noch mal ein bisschen konkretisieren, weil du hast gerade mal schon so zwei Dinge ein bisschen in den Raum geworfen. Ja, dieses Thema Altersarmut und dann dieses Thema demografischer Wandel. Man muss die Rente versteuern. Das sind so Begriffe, das hat man schon mal gehört. Aber man kämpft ja immer da mit diesen Argumenten, das sind ja Fakten, das ist ja so, das ist ja nicht eine Meinung, sondern das ist ja Fakt, dass das so ist. Das ist auch nicht mehr rückgängig zu machen, das ist so, also das kommt. Und man kämpft aber immer so ein bisschen gegen ein Phantom, habe ich da das Gefühl. Das Problem bei diesen Gefahren ist, dass sie einfach erst wehtun, wenn sie da sind. Ja. Das ist wie beim Rauchen auch. Ne? Also wenn Rauchen schneller wehtun würde, würden weniger Leute rauchen. Aber wenn es wehtut, ist es meistens schon zu spät. Kannst du vielleicht mal den Schmerz für die Zuhörer ein bisschen erhöhen? Also den mentalen Schmerz. Also kannst du, wir haben das nicht abgesprochen, ich frage dich das jetzt einfach so aus der Hüfte raus. Gibt es Zahlenbeispiele oder ein Rechenbeispiel, wo man sagen kann, wo man einem das mal echt vor Augen führt, was das eigentlich bedeutet ab 2030, 2040, wo ja die meisten Hörer hoffentlich auch noch leben werden?
Ja, dann würde ich sagen, fange ich mal mit dem demografischen Wandel an. Das ist natürlich ein Begriff, der immer wieder vorkommt, aber keiner kann sich so richtig was darunter vorstellen und keiner kann sich auch vorstellen, was das für einen selber bedeutet. Also momentan ist es ja so, wir haben noch eine sehr große Bevölkerungsschicht zwischen 20 und 60 Jahren. Die beträgt jetzt circa 45%. Und die unter 20-Jährigen, das sind so 17%, die über 60-Jährigen, das sind so 16%. Und die über 80-Jährigen, das sind ja momentan so 6-7%. 2030 wird sich das aber komplett ändern. Das heißt, diese Bevölkerungsschicht der zwischen 20- und 60-Jährigen, die wird immer kleiner. Und das heißt, wir haben knapp 38% nur noch. Und das sind ja die Rente der über 60-Jährigen und der über 80-Jährigen bezahlen. Das heißt, habe ich weniger Leute, die da einzahlen, kommt am Ende natürlich weniger Rente bei raus. Und die über 60-Jährigen werden dann natürlich immer mehr. Das heißt, die haben dann jetzt schon einen Bevölkerungsanteil von 27%. Und die über 80-Jährigen, das sind dann auf einmal 10%. So, und die Medizin wird auch immer fortschrittlicher, die medizinische Betreuung und Mittel gegen Krankheiten, das wird immer besser, künstliche Gelenke. Dadurch leben die Menschen länger, bekommen länger Rente und irgendwann ist dieser Rententopf dann halt nicht mehr so prall gefüllt, wie er jetzt noch vor 10 Jahren war oder vor 20 Jahren. Und 2050 führt es tatsächlich dazu, also so sind die Annahmen, dass die zwischen 20- und 60-Jährigen nur noch knapp 30% oder 32% betragen. Die über 60-Jährigen, das sind dann aber auch schon 28-29%, die sind dann fast gleich auf. Und die über 80-Jährigen haben sich dann auch nochmal verdoppelt. Da haben wir dann auch knapp 9%. Und da sieht man eben, dass diese Schere von den Leuten, die in die Rentenkasse einzahlen und die es entnehmen, die ist halt nicht mehr ausgeglichen. Und das führt dann dazu, dass das Rentenniveau immer weiter sinkt. Das heißt, 2016 betrug das Rennniveau 48% und 2030 sinkt es dann auf 43,5% und 2050 dann womöglich auf unter 40% des letzten Gehalts. So, und das führt dann letztendlich zu diesem Problem der Altersarmut. Das heißt,
also unter 40%, das muss man sich mal überlegen, wenn jetzt irgendjemand tatsächlich, sagen wir mal positiv, 3.000 Euro verdienen würde im Monat, was ja nicht alle tun, aber sagen wir mal, angenommen 3.000 Euro, das heißt, dann bekommt er zum Schluss noch 1.300 Euro.
Ja, davon kann man noch gut leben, aber wie ist es mit den Leuten, die viel weniger bekommen?
Genau.
Und so da ist ja das Problem. Und die können sich das gar nicht mehr vorstellen, dann von ein paar hundert Euro zu leben. Und die werden dann noch versteuert. Ne? Das kommt ja dann auch noch dazu.
Ja, und es kommt ja noch dazu, dass du bis dahin haben wir ja nicht die Preise, die wir heute haben.
Die Inflationsrate geht halt auch noch mal nach oben. Das heißt, eine Dose Cola wird in 20 Jahren halt viel, viel teurer sein als jetzt.
Genau. So, und das heißt, man könnte ja ungefähr sagen, dass das, was also diese 1.300, 1.400 Euro, die sich ja eigentlich noch ganz okay anhören, also wirklich okay hören sie sich ja nicht an, aber trotzdem noch halbwegs, da kann ich überleben, aber die sind ja im Verhältnis dann praktisch eigentlich nur noch die Hälfte wert im Vergleich zu heute. Das wäre, wenn ich heute 700 Euro, 600 Euro in der Tasche habe. Und dann davon muss ich leben. Und zwar in einer Stadt auch wie München, wo die Miete 1.000 Euro kostet für 30 Quadratmeter aktuell.
Ja. Und das wird eine Herausforderung und das interessiert die meisten Leute halt nicht. Und das sind ja jetzt keine Zahlen, die ich mir ausgedacht habe, sondern das kommt vom Statistischen Bundesamt aus dem Jahr 2015. Und die Altersarmutsstudie, die kommt vom WDR, die gab es letztes Jahr im April, glaube ich. Und das sind jetzt Schätzungen. Aber es ist nicht abwegig. Also es kann sich natürlich noch ein bisschen was entwickeln. So, und jetzt ist natürlich das Problem, wie umgehe ich das Ganze? Und da kommt ja dann wieder die Politik, dann kommt wieder der Bankberater, der dann sagt, ja, Herr Kort, schließen Sie doch eine Riester-Rente ab oder eine Rürup-Rente, wenn ich jetzt selbstständig bin. Und da ist das Problem, diese Vehikel, die ändern sich ja auch ständig. Erstens sind sie teuer beim Abschluss, du bist nicht flexibel. Das heißt, wenn du eine Riester-Rente abschließt und nach 5 Jahren dann feststellst, ja, so das Berufsleben, wie ich es jetzt habe, das ist nichts mehr für mich, ich möchte mich selbstständig machen, wie auch immer, dann funktioniert es halt nicht mehr. Dann kann ich meinen Riester-Vertrag vergessen. So. Und das heißt, ich bin da auch nicht flexibel. So, und dann kommt die Regierung und beschließt dann wieder irgendwelche Sachen und du kannst da halt nichts ändern. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich halt selbstständig darum kümmert, wie lege ich Geld an, wie baue ich ein Vermögen auf, ohne dass ich da die Politik mit im Spiel habe. Die kann man da natürlich auch nicht ausschließen, aber mehr als Barista oder Rürup und anderen Geschichten oder Lebensversicherung. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich damit dann beschäftigt und dann selber was aufbaut und dann zusieht, wie das Vermögen wächst und man sich ein Polster aufbaut und dieses Polster, das entspare ich dann. Wenn ich 60 Jahre alt bin, dann kann ich sagen, so, ich habe jetzt 200.000, 300.000 Euro und dann kann ich mir ausrechnen, für wie viele Jahre reicht das Ganze. Und dann kann ich mir monatlich halt Geld auszahlen, um die Rente aufzustocken. Und das gibt dann ein vollkommen anderes Bild, als wenn ich jetzt nur diese 1.300 oder 700 oder 800 Euro Rente habe im Monat.
Okay.
Und darum geht's.
Ja, okay. Gut. Du hast nebenbei schon mal das Wort Bank und Bankberater auch so fallen lassen, weil jetzt sagen natürlich vielleicht manche Leute, die das hören, okay, das hört sich ja scheiße an, jetzt muss ich ja dringend was machen. Mhm. So, jetzt laufen die zu ihrem Bankberater. Was hältst du? Und das frage ich jetzt wirklich ganz objektiv, weil ich selber da noch nicht tausendprozentig, also ich habe da keine tausendprozentig klare Meinung dazu. Ich habe verschiedene Meinungen dazu. Was hältst du von Bankberatung? Also im Endeffekt haben wir in der Bank das Problem dieser klassischen Provisionsberatung. Genau. Was hältst du, was rätst du den Leuten, wenn die sagen, Mensch, ich habe einen Bankberater, ich bin bei meiner Volksbank, Sparkasse, Deutsche Bank, was weiß ich, wie die Bank heißt. Was rätst du denen? Was sollen die machen? Sollen die von der Bank davonlaufen oder sollen die dort bleiben? Was machen die?